Herzlich willkommen zum Livestream bzw. Podcast. Heute wieder mit meinem Freund und Autor Frank Krause. Hallo Frank.
Hallo Markus, schön, dass ich hier wieder eingeladen bin.
Unser Thema heute: Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Das steht in Matthäus 6,33, übersetzt nach Luther. Das Reich Gottes ist untrennbar mit seiner, also Gottes, Gerechtigkeit verbunden. Wir können das eine nicht ohne das andere haben. Wenn wir dann zuerst, also mit hoher Priorität in unserem Leben, danach trachten, dann und erst dann erfüllt sich die Verheißung aus Matthäus 6,33, dass uns alles zufällt. Übersetzt, wir erleben die Fülle von Jesus, die er uns in Johannes 10,10 zugesagt hat. Nun meine erste Frage an uns beide eigentlich. Warum ist Gerechtigkeit so fundamental wichtig?
Ja, also wir hatten ja uns schon aufgrund deiner Seminare über das Gericht und über die Gerichtshöfe im Himmel, was ja so ein Thema ist, was hier breiter aufgekommen ist, die Frage gestellt, ja, was ist denn da nun eigentlich Gerechtigkeit? Und wenn man jetzt so Gerichtssäle betritt, sollte man ja vielleicht ein bisschen was darüber wissen, was eigentlich jetzt das Recht ist und Gerechtigkeit. Und in so einem Gericht gibt es ja auch ein Protokoll, wie man sich dazu benehmen hat. Und wenn man nun von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, aber man will mal dann auch mal in die himmlischen Gerichtshöfe immer gehen und so, dann ja, ist die Frage, wie weit wird man vorgelassen? Weil man erstmal eigentlich die Fundamente rausfinden müsste, eben, was hat es eigentlich mit der Gerechtigkeit und mit dem Recht zu tun? Und das Reich Gottes ist natürlich das Reich, in dem Gott herrscht und in dem seine Regeln gelten und in dem alles so läuft, wie er das gesetzt hat, dass es sein soll und sein muss. Und wenn wir diese Setzung gar nicht kennen, wenn wir diese Setzung verletzen, ja, dann bringen wir also Störungen in dieses Reich hinein. Dann werden wir wahrscheinlich auf die Ersatzbank gesetzt. Wir können das Spiel nicht mitspielen, weil wir irgendwie da noch nicht richtig verstanden haben, wie das läuft und wie das sein muss, damit eben dann auch diese, zum Beispiel diese Erfahrung gemacht wird, ja, da gibt es gar keinen Mangel in diesem Reich und da wirkt alles zusammen und alles versorgt sich gegenseitig und da ist eine Einheit, die wir jetzt irdisch gesehen gar nicht kennen. Ja, wenn wir jetzt in die hineingehen und da hineinplatzen und wir kommen aus einem Leben, das nur Trennung, Zertrennungen kennt, ne? Also Sünde ist ja, das Wesen der Sünde ist Zertrennungen, alles ist in einer Konkurrenz, einem Gegeneinander, ja, dann kommen wir in die große Einheit und wissen überhaupt nicht, wie das geht. Da gehen die Schwierigkeiten dann los.
Ja, der Lohn der Sünde ist ja der Tod. Das sagt die Bibel eindeutig. Ja. Also ich habe mir hier dazu den, warum das so fundamental wichtig ist, den Vers aus Matthäus 25, 46 herausgesucht. Und diese werden in die ewige Strafe gehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Also Unkenntnis schützt hier nicht vor Strafe bzw. zu Gericht. Spätestens dann, wenn wir mal sterben und in die Ewigkeit hineingehen. Und dann kommt bei vielen ja die Frage auf, ja, also was ist denn mit den Menschen, die überhaupt keine Chance hatten, Jesus kennenzulernen, also und keine Evangelisation erlebt haben oder was auch immer. Ja, auch die Bibel bringt hier eine Antwort in Römer, ich zitiere mal in Römer 1, 18 bis 23, doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, hier haben wir es wieder, der Menschen, die die Wahrheit ablehnen. Da wären wir bei der Wahrheit. Dabei wissen sie von Gott. Gott selbst hat ihnen diese Erkenntnis gegeben. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat. Und können daran ihn, also den eigentlich unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb, genau deshalb, haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Obwohl sie von Gott wussten, wollen sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen. Hallo? Ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden dabei leider zu Narren. Statt den herrlichen ewigen Gott anzubeten, beteten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellen, oder Vögel, Tiere und Schlangen. Soweit das Zitat aus der Bibel. Also, ich denke, das ist ein wichtiges Thema für jeden Menschen.
Ja, also hier kann man an der Natur, kann man ja noch diese Ordnung der Einheit sehen. Also das in der, die Natur ist voller sehr unterschiedlicher Wesen und Pflanzen und Tiere und Menschen ehrlich gesagt auch. Die gehören auch eigentlich noch zur Natur, wenn sie das eben nicht leider vergessen haben. Aber da sehen wir ja in der Natur, wenn wir sie nicht manipulieren und ausbeuten und verändern, dann sehen wir, dass diese Natur ein unglaubliches, gewaltiges, riesiges Gleichgewicht, ökologisches Gleichgewicht herstellt und also Raum gibt für zahllose, endlos viele Organismen. Und alles wirkt in einer komplexen, kaum zu durchschauenden Art und Weise, wirkt alles zusammen zu einer Einheit, die also üppig ist und wunderbar ist und wie der Garten Eden.
So, den wir leider verloren haben.
Genau, also wir sehen an der Natur natürlich noch diesen Bezug zu diesem Ursprung, Garten Eden, eine Ordnung, in der nun alles wirklich irgendwie zusammenwirkt und in Liebe, das ist das auch mal das Wichtige, in Liebe. Da geht es also nicht darum, dass einer über den anderen herrscht und einer jetzt den Wald abholzt für Windräder, weil er meint, ja, das ist jetzt, muss so sein. Also da haben wir natürlich jetzt gesehen durch die Geschichte und heute sehen wir es ja weltweit, wie der Mensch eben sich überhaupt nicht an der Natur orientiert und diese Einheit immer zerstört, die man da findet, alles durcheinander bringt, alles ins Chaos stürzt. Was zeigt, dass er eben, wie das in diesem Text steht, das nicht versteht. Er versteht es nicht und er will es dann auch nicht verstehen. Der Profit ist dann wichtiger, wie da das zu verstehen und irgendwie vielleicht wieder ein Diener dieser Natur zu werden. So war es ja eigentlich mal vorgesehen, dass der Mensch auch in diesem Garten Eden diesen Garten jetzt bewahrt, nicht zerstört, sondern bewahrt. Das ist was anderes, ja, wie ihn zugrunde zu richten, dass man ihn bewahrt. Und ja, so ist es eigentlich gedacht gewesen, aber das hat der Mensch aufgegeben und will das alles nach sich selbst richten und für sich selber benutzen und dabei herauskommen, dass die Erde wieder wüst und leer wird, wie noch vor der Schöpfung.
Ja, genau. Also ich habe mir noch aufgeschrieben, ohne eine persönliche Beziehung sagt uns das unser Gewissen, was nur gut und böse ist. Nur das Problem dabei ist, dass unser Gewissen kulturell geprägt ist. Daher ist unser Sinn für Gerechtigkeit relativ. Was in der einen Kultur als akzeptabel gilt, ist in der anderen Kultur verboten.
Ja.
Ja, das führt mich dann zu der nächsten wichtigen Frage. Warum kann nur Gott endgültig für Gerechtigkeit sorgen?
Ja, also wir sehen eigentlich verschiedene Gerechtigkeiten. Also das eine ist natürlich Gottes Gerechtigkeit, also seine Wahrheit, seine Wirklichkeit, wie er alle Dinge bestimmt hat, dass sie sein sollen. Und wenn dann alle Dinge auch das annehmen oder alle in ihrer von Gott bestimmten Position sind. Jede Position ist auch bekleidet mit einer bestimmten Macht, mit einem bestimmten Maß an Wirkung, um eben auch diese Position zu halten und auch dann das zu tun, was damit verbunden ist, damit dann diese große Einheit dann auch funktioniert. So, wir sehen das ja im Körper. Also der Körper ist auch in der Bibel, wird das immer wieder angesprochen. So, auch die Gemeinde soll sein wie ein Leib, wie ein Körper. Und in dem Körper ist auch alles gesetzt, alle Organe, alle Gewebe, ja runter bis zur kleinsten Zelle, ist alles genau an dem Ort, an der Stelle, wo das sein muss und hat genau bestimmte Aufgaben zu erfüllen, damit dann dieser ganze Leib mit allen Organen und allem drum und dran eben dann auch funktioniert in einer Einheit. So, da haben wir das Bild der Einheit. So, wenn jetzt wenn jetzt das Ohr sagt, ja, ich habe aber keine Lust zu hören, oder wenn die Augen sagen, nö, ich bin müde, ich mache mit die Augen nicht auf, also dann, ja, dann gibt es Probleme. Dann kann der Leib nicht funktionieren und dann erfüllen meinetwegen die Augen nicht ihre Aufgabe oder die Ohren erfüllen nicht ihre Aufgabe. Dann wird das gesamte System gestört. Und das könnte man sagen, ist ungerecht. Also das ist nicht richtig, weil das Auge ist gemacht, um zu sehen. Und wenn es sich weigert zu sehen, dann
Wird er
schädigt
blind.
es nicht nur sich selber, sondern es schädigt eigentlich ja nun dann auch das ganze System. Und das muss dann eigentlich korrigiert werden. Ja? Also das nennen wir dann Gericht. Also dann muss eigentlich eingeschritten werden, dann muss man irgendwie das behandeln, um das wieder herzustellen, um die Funktion, die vorgesehen ist, wieder herzustellen. Ja, und wenn das gelingt, dann war das Gericht, hat das Gericht gut, also dann hat sie Erfolg gehabt. Aber wenn das nicht funktioniert, dann gibt es natürlich große Probleme, weil die Störung dann ja weiter besteht. Und an so einem Beispiel können wir ganz gut sehen, dass Gericht nicht immer nur was mit Moral zu tun hat. Was ich auch für Christen mal für sehr wichtig halte, ja. Gericht ist diese Wiederherstellung einer festgelegten Ordnung. Und diese Ordnung muss in gewissen Toleranzen, muss die so bleiben. Sonst wird das ganze System wird sonst gestört. Deswegen wurde der Teufel aus dem Himmel geworfen. Weil er hätte den ganzen Himmel zerstört, ja,
Garantiert.
weil er sich geweigert hat, im Grunde nun auch seine gottgegebene Position zu behalten. Er wollte eine höhere haben, eine andere haben. Er war mit dem, was ihm da gegeben wurde, mit seinen Gaben und Aufgaben unzufrieden. Und dann dachte er sich, ja, dann machen wir mal was anderes.
Dann machen wir eine
Und
Rebellion.
er war nicht zu korrigieren, offensichtlich in diesen seinen Ideen oder seiner, ja, jetzt Maßnahmen, seine Position zu verlassen. Ja, und dann kann es kommen, dazu kommen, dass man, dass es vielleicht wie ein Krebs im Körper oder so. Also es kann sein, dass man dann auch Sachen muss man rausoperieren. Also die können dann, die dürfen da nicht bleiben, ja, weil das geht einfach nicht, ja. Sonst wird der ganze Körper zerstört. Soweit kann ja die Ungerechtigkeit dann wie ein Gift, wie eine solche Störung wirken, dass alles kaputt geht. Man stirbt.
Ich habe noch einen Punkt dazu. Und zwar nur Gott verfügt über eine Weisheit, die Menschen nicht erreichen können. Diese Weisheit ermöglicht es Gott, die komplexen Zusammenhänge und die Wahrheit hinter den Handlungen der Menschen zu erkennen. Also was im Herzen eigentlich auch vorgeht. Warum? Wo ist die Motivation? Was für eine Motivation? Diesem Standard kam der König Salomo am nächsten. Wobei natürlich ihm diese Weisheit von Gott geschenkt wurde. Also siehe zum Beispiel das Buch der Sprüche in der Bibel. Wir haben diese Weisheit nicht, es sei denn, wir bekommen sie von Gott geschenkt. Aber das ist auch ein Grund, warum Gott nur endgültig für Gerechtigkeit sorgen kann, meiner Meinung nach.
Ja, also das ist ja logisch, weil jedes, sagen wir mal, ein irdisches Gericht, ein Gericht, das besetzt ist mit Menschen, die sind natürlich, können nie objektiv sein, weil sie können nie alle Faktoren wirklich kennen, ja, den ganzen Hergang der Geschichte. Ja, viele Probleme haben den Ursprung schon, ja, vielleicht auch noch in Generationen vorher und also das. Diese ganzen Zusammenhänge schon allein geschichtlich, historisch zu erkennen und dann natürlich noch die persönlichen Motive aller Protagonisten und also das ist ja für ein menschliches Gericht gar nicht möglich. Das kann sich nur annähern und irgendwie natürlich in erster Linie die äußeren Faktoren irgendwie beachten, aber die anderen Faktoren, die unsichtbaren, die Motive, die seelischen, die geistlichen Zusammenhänge, kann das Gericht nicht sehen. Und von daher kommen die weltlichen Gerichte, die menschlichen Gerichte ja auch zu sehr vielen
Ja,
Fehleinschätzungen. Ne?
Fehlurteilen,
Die
ja.
Falschen werden eingesperrt und die Falschen werden eingesperrt, die Falschen werden laufen gelassen. Also da gibt es ein Durcheinander ohne Ende. Da muss ein Gericht zum nächsten Gericht, zum höheren Gericht muss man dann Berufung und dann geht das also irgendwie bis zu einem höchsten Gericht. Aber auch da sieht man dann, naja, das gibt dann auch, diese Urteile sind alle natürlich relativ. Aber von Gott kann man davon ausgehen, er hat den totalen Durchblick, er sieht die Dinge alle bis in den letzten Kern. Kann er das sehen, kann er das beurteilen und kann er das in sein Gericht einbeziehen? Und von daher müssten alle Richter natürlich eigentlich sehr gut verbunden sein mit Gott als Richter,
So war
damit
es
er,
ursprünglich auch geplant, denke
genau.
ich, ja.
Damit er ihnen offenbaren kann, ja, wo sind die blinden Flecken, wo sind die Sachen, die wir nicht gesehen haben,
Ja.
und natürlich wenn, und das ist ja dein Erlebnis, aber jeder, der wirklich danach fragt, erlebt ja, also wenn Gott Offenbarung gibt über die tatsächlichen Zusammenhänge, über die komplexeren Hintergründe, ja, die verschiedenen Ebenen, dann ja, dann merkt man erstmal, wie eingeschränkt
Oh
natürlich
ja.
man eigentlich ist, menschlich gesehen, und wie natürlich gefärbt alles ist durch die eigene Vita und die eigene Entwicklung und wo wir unsere eigenen blinden Flecken haben und. Was der Teufel ja auch alles ausnutzt, um uns in eine größtmögliche Ungerechtigkeit eigentlich zu bringen, damit wir in der Folge eigentlich möglichst isoliert von Gott leben. Ja. Und da leben wir dann, und das ist jetzt der Punkt, eine eigene Gerechtigkeit. Also wir haben hier Gottes Gerechtigkeit, aber dann haben wir auch die eigene Gerechtigkeit. Und diese eigenen Gerechtigkeiten, wir haben hier in der Welt zum Beispiel verschiedene Rechtskreise. Wir haben dann irgendwelche, meinetwegen, du hast jetzt ein Recht in Nordrhein-Westfalen, dann hast du aber auch noch ein deutsches Recht, ja, aber dann hast du auch noch ein EU-Recht und dann hast du auch noch internationale Rechte und dann hast du, also es ist ja,
Dann
ehrlich
hast du
gesagt,
religiöse Rechte wie die Scharia.
es ist sehr schwer, überhaupt durch diese verschiedenen Rechtsgeschichten durchzusteigen. Du blickst überhaupt nicht durch. Wie sollst du da durchsteigen, ja? Und jeder hat irgendwie mitzumengen. Also dann der eine meinetwegen das Finanzrecht, ja, dann mischen die mit. Dann hast du politische Rechte, dann hast du, was weiß ich, das Seerecht oder was
Ja,
irgendwie so.
maritimes Recht, genau.
Ja, also da kommst du ja von einem Ding zum anderen. Alle haben Anspruch, ja. Und alle haben so dicke Bücher. Voller Regeln und voller Gesetze und du denkst dir, ja, also ein normaler Mensch kann das ja im Leben, also überhaupt schon durch diese Verwirrung, die Rechtsverwirrung, ja schon gar nicht durchblicken. Ne? Aber wenn wir dann zu Gott kommen, werden die Sachen immer sehr einfach. Das ist also eine auch selige
Ja.
Erfahrung, dass Gottes Gericht ist überhaupt nicht so kompliziert. Also
Ja, ich meine,
diese ganzen Sachen werden runtergefahren auf sehr einfache, sehr manchmal schon naive Sachverhalte, wo du denkst, ja, also so einfach, so unkompliziert können wir anscheinend schon gar nicht mehr denken.
Ja, ich meine, Gottes 10 Gebote haben auf 2 Steintafeln gepasst und die sind absolut genial für das Zusammenleben der Menschen. Ich meine, auch noch persönlich signiert und auch noch, nachdem sie Mose zerbrochen hat, auch noch das zweite Mal ausgestellt. Also so eine Gnade. Ich habe noch einen Aspekt von Gott und zwar ist er ewig. Das heißt, er hat auch eine ewige Perspektive. Die haben wir nicht. Wir sind meistens, wir denken nur kurzfristig und handeln dementsprechend. Wohingegen Gott ja zeitlos, das heißt ewig ist. Das bedeutet, dass nur Gott selber die langfristigen Konsequenzen von Handlungen in einem größeren Rahmen überhaupt überblicken kann. Ich meine, wenn wir schon mal 10 Jahre in die Zukunft denken, ist es schon sehr viel, wenn überhaupt nicht. Ich meine, meistens leben wir ja nur noch so in den Tag hinein. Aber nur Gott hat diese ewige Perspektive über alle Generationen eigentlich.
Ja, also wie gesagt, das ist mal einer der wesentlichen Punkte, warum es menschlich gesehen sehr schwierig ist, Recht zu sprechen, Recht zu schaffen. Das heißt ja auch überhaupt richtig umzugehen mit irgendetwas, mit uns selbst, mit dem Leben, mit Beziehungen, mit einer Ehe, mit einer Familie, mit der Welt. Also wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung, ne? Oder wir sind sehr beschränkt und dann und sehr indoktriniert durch so ideologische Ideen, also Weltbilder, die wir dann glauben sollen, dass das dann so eben so ist. Aber das ist alles sehr beschränkt, und wie du sagst, ja, also geht man von einem Land ins andere oder von einer Ideologie zur anderen, dann ist da richtig, was da falsch ist, und da darfst du da, was du da auf keinen Fall darfst. Da wirst du da gefeiert, wo du hier ins Gefängnis für kommst. Und also also wir sehen in der Welt diese Verwirrung, das ist typisch Teufel, also typisch teuflisch, daran können wir das Teuflische auch erkennen. Verwirrung. Es bringt immer Verwirrung. Wogegen Gott oder der Heilige Geist immer Klarheit bringt. Die Sachen werden wieder geklärt. Es kommt Licht hinein. Die Sachen werden sichtbar, wie sie wirklich sind. Es wird aufgedeckt, es wird geklärt, so. Und von daher sollten wir oder finden wir in der Bibel ja auch das Verlangen nach Gottes Gericht. Also da viele Leute fragen nach dem Gericht, die fürchten es nicht und sagen, oh Gott, das Gericht, oh nein, jetzt fällt der große Hammer mir auf den Kopf. Sondern die verstehen, es geht im Gericht nicht um den großen Hammer, den man jemanden auf den Kopf haut, sondern es geht im Gericht um die Wiederherstellung der richtigen Verhältnisse. Ja. Und wir haben über diese richtigen Verhältnisse sehr wenig in der Schule gelernt. Ja, also wir haben darüber ehrlich gesagt kaum überhaupt eine Vorstellung. Und wenn wir in diese himmlischen Gerichtshöfe kommen, dann sehen wir das natürlich super deutlich. Ja. Wir haben keine Ahnung. Da gibt es riesige Archive. Und da, wenn da einer mal uns mal Zutritt gibt oder wir kriegen mal irgendeine Akte gereicht, ja, hurra, ne? Aber das sind also, ja, also der Umfang dieser Dinge ist eben riesig groß, viel größer, als wir denken können, als wir fassen können, als wir in der Lage sind zu überblicken. Deswegen, und das ist der Clou, fordert Gott uns auf, dass wir unsere eigenen Gerechtigkeiten verlassen und überlaufen zu seiner Gerechtigkeit. So, also wir hören auf damit, selber uns gerecht zu machen oder irgendwie da was zu versuchen. Und dann, es ist wie mit dem Halten der 10 Gebote. Ja, jede Kirche legt das ein bisschen anders aus. Dann versuchen wir das so, wie wir meinen, irgendwie die 10 Gebote zu halten. Und deswegen ist ja Jesus gekommen, hat die 10 Gebote ja im Grunde drastisch verschärft und hat gesagt, es geht ja nicht nur darum, dass du vielleicht äußerlich gesehen keinen umbringst, sondern hat gesagt, wenn du schon deinen Bruder einen Idioten nennst, hast du ihn schon getötet. Ja, bist du schon dabei, ihn umzubringen, ja. So, diese Haltung, ja, dass ich jemand anderen mir erlaube, jemand anderen zu verachten. Also Jesus sagt, da geht das los. Das geht alles im Herzen los. Ja, der Diebstahl, der Ehebruch, das alles beginnt im Herzen. Das sind nicht nur äußerliche Sachen, ja. Und Gott sieht aber auf das Herz. Ausgerechnet, ne? Also er guckt genau auf das Herz und er weiß, wer wir da im Herzen wirklich sind, hinter der Fassade. Die auch
Hinter den
fromm sein
Masken.
kann. Ja, Jesus hätte ja ausgerechnet mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, also den ganz frommen Leuten, den größten Ärger, weil die hielten sich für ziemlich gerecht.
Die haben mich dann umgebracht, ja.
Genau. Also es muss schon mal solche Morde geben, das wird jeder verstehen. Ne? um politische Morde und so, weil sonst gibt es Unruhe und dann muss jemand weg und ja. Also da türmt sich eine Ungerechtigkeit auf die andere und man kann sich dran gewöhnen an ein sehr ungerechtes Leben und man wird wie blind dafür. Das war bei den Pharisäern ja der Fall. Sie haben das gar nicht mehr gesehen, dass sie eigentlich Augen voller Ehebruch haben, dass sie eigentlich gierig sind, dass sie eigentlich die Witwen über den Tisch ziehen, um sich zu bereichern. Und sie haben alle Gebote, brechen die konstant, Tag und Nacht, alle Gebote brechen die und glauben aber über sich selber, nö, wir sind gut, wir sind die Guten, wir sind die Gerechten, wir erinnern uns an die berühmte Szene, wo sie da die Ehebrecherin da ertappen und dann da die steinigen wollen, wie das Gesetz es verlangt. Ne? Und Jesus hat eine völlig andere Haltung. Seine Haltung ist, wie kann ich die Frau retten?
Ja.
Ihre Haltung ist, wie können wir sie umbringen?
Was für ein Unterschied.
Ja, sie halten das für richtig, sie halten das Töten für richtig, für gerechtfertigt. Aber Jesus sagt, nein. Wir sollen nicht töten. Also wir sollen alles versuchen, wir sollen alles dran setzen, zu klären, wie können wir denn die Frau vielleicht retten? Wie können wir die korrigieren? Wie können wir die dazu bringen, dass sie keinen Ehebruch mehr begeht? Aber die Pharisäer haben das nicht verstanden. Jesus sagt dann, wer ohne Sünde ist, kann er dann den ersten Stein werfen. Und dann haben sie alle,
Waren sie alle weg?
da sind sie alle irgendwie dann gegangen, haben ihre Steine fallen lassen, weil sie angesichts von dieser Aussage von Jesus gemerkt haben, naja, nicht, dass ich der Nächste bin,
Gesteinigt werden muss.
der jetzt gesteinigt werden muss, denn in Wahrheit wäre es so gewesen. Und Jesus hat ja irgendwas in den Sand geschrieben. Also da steht da nicht was, ne? Aber ich nehme mal an, irgendwas hat er da reingeschrieben, was den Pharisäern zeigte, oh,
Ja, vielleicht schau in den Spiegel, wenn es den damals
genau,
schon
also
gab, oder?
er
Ja.
zumindest er weiß, wie das alles echt ist und wie wir alle nicht anders sind wie diese Frau. Also wir sind alle genauso Sünder wie die. Ne? Wir
Ja.
wurden nur noch nicht aufgedeckt. Ja.
Ja, die Bibel sagt ja eindeutig, es ist keiner gerecht, keiner. Also alle haben die Heiligkeit verloren. Wir sind alle in dem
Ja.
gleichen Status. Aber in Christus haben wir die Hoffnung, dass Gott letztendlich alle Ungerechtigkeiten ausgleichen wird.
Gut, das ist jetzt für uns natürlich das wahnsinnig Wichtige zu begreifen. Okay, es gibt die eigene, die weltliche Gerechtigkeit. Es gibt die Versuche, dass Menschen versuchen, selber gerecht zu sein, selbstgerecht.
Selbstgerecht, ja.
So, und das, ja, diese Selbstgerechtigkeit ist schon in sich Sünde. Also die Anmaßung, ich könnte das, ist natürlich schon aberwitzig. Ne? Wie solltest du? Ne? Wie könntest du? Ja, jetzt gibt es aber diese andere Gerechtigkeit, nämlich dass wir die Gnade annehmen, dass Gott uns seine Gerechtigkeit gibt. Ja, was ist das denn? Also wir hören auf mit der eigenen Gerechtigkeit, wir hören auf mit der Gerechtigkeit aus dem Gesetz, also indem wir versuchen nach unserer Meinung, jetzt die Gebote Gottes zu halten, das sind nicht nur 10, das sind dann noch viel mehr.
400 oder so, ne?
Ja, also da kann man gar nicht mit anfangen, so viel ist das. Und eigentlich heißt es dann auch, dass eigentlich die Menschen anhand dieses Gesetzes und ihrer Versuche, das irgendwie zu packen, sehen können, na, das können wir nicht, das schaffen wir nicht, das ist unmöglich. Wir sind einfach nicht so. Wir sind nicht wie Gott. Das war ja am Anfang des Sündenfalls der Punkt, ja, dass der Teufel gesagt hat, ihr könnt auch selber sein wie Gott, ne? Ihr könnt doch selber entscheiden, was richtig und was falsch ist. Ne? Wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr böse, gut und böse erkennen und dann könnt ihr immer selber entscheiden. Dann könnt ihr euch immer für das Gute entscheiden und dann könnt ihr euer eigenes Paradies aufmachen. Ja,
Ja,
gegen
das.
eine kleine Gebühr natürlich am Eingang.
Ja, ich will dafür eure Seele haben, ne? Klar. Ja, ich meine, das ist das Grund, das Problem vom Anfang an. Sein wollen wie Gott, ohne Gott. Und es funktioniert eben nicht.
Und jetzt sagt Gott, wir könnten ja auch wieder zurückkehren, wir könnten ja mal mit der eigenen Gerechtigkeit und mit den Versuchen, ein eigenes Paradies aufzubauen, wir könnten damit mal aufhören. Und wir könnten zu ihm umkehren. Wir könnten zu ihm, der auch der gerechte Richter ist, der in der Lage ist, Gerechtigkeit tatsächlich herzustellen und auch zu erhalten, dem könnten wir ja umkehren. Und wir könnten seine Kinder werden. Ah, deine Kinder. Wer haftet für deine Kinder?
Die Eltern.
Ja, also die Kinder haften gar nicht, sondern die Eltern. So, also die Kinder sind jetzt Teil des Hauses der Eltern, sie sind Teil dieser Familie und sie sind Teil sozusagen dieses Systems, dieser Gemeinschaft, dieser Einheit, dieser Familie. Und die Aufsicht aber darüber haben nicht sie, sondern haben die Eltern. Sie schaffen Recht. Und die Kinder orientieren sich auch nicht an einer Reihe von Regeln. 10 Gebote, ne? So, hier sind 10 Gebote, geht weg, Kinder, haut ab. Ihr habt da, versucht mal. Versucht mal. Schaut mal, wie ihr das macht. Werdet ihr bestimmt hinkriegen. Ihr seid
Das
ja
ist der
so klug.
Waisenstatus.
Ihr seid ja so klug, ihr schafft das. Ja, das ist absurd. Jeder weiß, überlässt ihr das den Kindern, wird das Haus verwüstet, das wird alles nicht gut gehen. Das wird, geht sowas von in die Hose. Aber wenn die Eltern die Aufsicht haben und wenn die Kinder Vertrauen haben, das Vertrauen in die Eltern, dass sie für sie sind und dass sie sich um sie kümmern und dass sie auch auf ihr Recht, ihr Kinderrecht auch achten und sie in Schutz nehmen und sie verteidigen. Das alles liegt bei den Eltern. Also die Kinder, die kommen zwar an und jammern, ah, der hat mich gehauen, der hat mein Spielzeug weggenommen und so weiter. Und dann, aber sie haben das Vertrauen und wissen, zuständig für diesen schrecklich schwierigen Unfall und diese Situation sind die Eltern. Sie sind es. Und sie haben das letzte Wort. Und wenn sie sagen, jetzt gibst du das Spielzeug wieder zurück, werden sie ein bisschen maulen und so weiter. Aber jedenfalls, sie werden dann normalerweise das tun. Und ja, und dann sind ja alle wieder zufrieden. Ne?
Ja,
Und
um bei
so
dem.
funktioniert jetzt diese Gerechtigkeit aus Glauben. Wir orientieren uns jetzt nicht mehr an dem Gesetz, um es selbst zu versuchen, sondern wir orientieren uns jetzt an Gott selbst, der jetzt unser Vater ist, dem wir jetzt als Kinder, auf den schauen wir und wir wollen jetzt sein wie er. Aber auf die richtige Weise, indem wir jetzt auf ihn schauen, indem wir uns von ihm richten lassen, indem wir von ihm erwarten, dass er alle Dinge uns beibringt, wie sie richtig sind. Denn wir haben keine Ahnung davon, wie die Dinge alle richtig sind, aber unser Vater schon. Und wir orientieren uns jetzt an ihm und erwarten von ihm, dass er uns erzieht, dass wir auf diesem Wege werden wie er und die Dinge auch verstehen und erkennen wie er. Und das kann die Welt ja gar nicht, ne? Gar nicht leisten.
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Ja, woher, ne? Also Jesus sagt, ihr seid blind. Ihr könnt das gar nicht sehen.
Wir wollen Blinde Blinde führen.
Ja, und wir wollen Blinde Blinde führen und auch noch Blinde gerecht richten, ne? Also das
Ja.
ist, wie soll das hinhauen, ne? Wir
Ich
haben
habe
die
noch.
Welt voller Gerichte und immer neue Gerichte und noch höhere und noch internationalere und noch ein Gericht
Und
und
noch
noch ein
mehr
Gericht.
Regeln und noch mehr Gesetze, ja.
Und wir kommen mit der Gerechtigkeit keinen Schritt vorwärts. Ne?
Mir
Aber
kam noch ein guter.
das ist wichtig für uns zu begreifen, die Gerechtigkeit aus dem Gesetz und die Gerechtigkeit aus Glauben. Die aus Glauben, da wollen wir nicht unsere eigene Gerechtigkeit haben, sondern seine. Und wie bekommen wir seine Gerechtigkeit, indem wir uns an ihm orientieren? Und zwar total, ja, mit unserem ganzen Leben. Wir werden seine Kinder, wir orientieren uns an ihm. Wir werden deswegen mit der Zeit immer mehr wie er.
Du hast einen guten Vergleich gebracht mit Eltern haften für ihre Kinder. Ich meine, Jesus hat die ultimative Haftung dafür ja übernommen am Kreuz von Golgatha.
Ja.
Der hat es bewiesen, dass er dafür einsteht. Ich meine, mehr geht nicht. Der hat sein Leben dafür gegeben, dass wir wieder Kinder sein können und von ihm und vom Heiligen Geist vor allem dann halt auch trainiert werden können, gecoacht. Ich sage dazu lieber gecoacht. Der Heilige Geist ist ja unser Beistand. Das bringt mich jetzt zur nächsten Frage, ganz wichtige Frage, speziell für Christen. Woher kommt die religiöse Angst vor dem Gericht und dem Richter? Was sagst du dazu?
Ja, also jetzt wurde uns natürlich innerhalb dieser von Gott eigentlich abgetrennten Welt, die ja selber versucht, gerecht zu sein, so versucht es auch die Kirche. Also in der Kirche ist das jetzt nicht einfach ganz anders. Die ist auch voller Regeln. Also die Kirchen
Ja.
haben auch solche Bücher, ja, mit Regeln. Also das sind nicht nur
Katechismus oder wie
Fragen.
auch immer das heißt, ja.
Da sind also riesige Kirchenrecht,
Ja.
kannst du studieren. Das ist also der Wahnsinn. Und da versuchen die das jetzt auch, ja, so wie sie sich das vorstellen, wollen sie das alles verwalten und das alles regeln und regulieren und wollen alles bestimmen. Und natürlich, wenn wir uns vorstellen, Jesus würde jetzt in so einen Standardgottesdienst oder in so eine Standardmesse, der echte Jesus würde da reinkommen. Also, das würde ja doch nicht zusammenpassen, das würde so gar nicht zusammenpassen. Jesus ist so ganz anders und der Himmel ist so ganz anders. Und aber innerhalb dieser religiösen Konstrukte sind die Menschen, werden die ganz klein gehalten, ganz abhängig von
Ja.
dieser Institution, dieser religiösen Institution und ein Mittel, wie sie die Menschen in Abhängigkeit hält, ist eben, dass sie dir ständig vermitteln, du bist nicht gut genug.
Ja.
Du bist nicht richtig genug, du bist nicht gut genug. Du gibst dir nicht genug Mühe. Du musst in die Beichte gehen. Du hast schon wieder gesündigt. Du hast schon wieder alles vermasselt. Ja, du musst jetzt in die Beichte gehen. So, und wir, zu uns musst du in die Beichte kommen. Ne? Nicht zu Jesus, zu uns. Wir werden dir die Absolution, nee, also nicht Jesus, wir werden die erteilen. Wenn wir das nicht tun, dann kriegst du die auch nicht. Also du bleibst also abhängig von diesem Klerus und von diesen Ordinierten und Zuständigen und so weiter. Und da gibt es dann Hierarchien von Abhängigkeiten. Ja, und da wird natürlich Gott dann instrumentalisiert. Der liebe Gott sieht alles. Da geht er bei
Ja,
den
wird ja
Kindern
schon
schon
Kindern
los.
eingebläut.
Genau, bei den Kindern schon eingeladen. Der liebe Gott sieht alles. Und na, pass auf, der liebe Gott hat seine Augen immer offen, er sieht alles, was du tust, ganz genau, na, benimm dich und so weiter. Und Gott wird im Grunde da als Bedrohung aufgebaut und das ist in den Kirchen ja teilweise sehr krass. Ja. Also Gott ist ja brutal, Gott ist ja gefährlich. Ja. Also, im Grunde will er uns umbringen, aber Jesus fällt ihm noch so ungefähr gerade noch in den Arm, ja, dass er uns nicht zerschmettert, ja, so ja, so wird der liebe Gott dargestellt. Am Ende winkt allen das Fegefeuer. Ne, ihr seid, egal wie ihr euch bemüht, schafft ihr sowieso nicht, müsst alle ins Fegefeuer und dann beten wir für euch, dass nicht so lang dauert. Also, das ist ja.
Ja, die Pharisäer und Schriftgelehrten lassen grüßen, es hat sich nichts geändert.
Ja, also hier wird mit Angst gearbeitet und mit Kontrolle und mit Abhängigkeiten und mit also vielen Methoden, wo wir sagen können, wenn wir jetzt den Jesus, den echten, den aus der Bibel, also daneben legen, er hat es nicht so gemacht, überhaupt nicht. Er ist den anderen Weg gegangen, nämlich das Vertrauen zu gewinnen und zu sagen, ich bin gut zu dir, der Vater ist gut. Der Himmel ist für dich. Wir wollen, dass du zurückkommst. Du gehörst doch hierhin. Das ist dein rechtmäßiger Platz. Der ist da oben. Der ist nicht hier in irgendeinem, weiß ich nicht, ne, in irgendeinem
Gebäude.
Mysterium. Ja, sondern, ja, du hast eigentlich hast du einen Platz bei Gott und eigentlich fehlst du. Du gehörst dahin. Du solltest diese Position, die Gott dir gegeben hat, ausfüllen, weil dann kommt die Einheit wieder. Wird die Einheit, die große Einheit wiederhergestellt, auch die zwischen Gott und Mensch. Und wenn wir diese Einheit erleben, sind wir auf jeden Fall selig. Ne?
Ja. Das ist
Und
jetzt was der Mensch nie hinbekommt.
das ist,
Also
was
ich
man
habe
nicht hinbekommen
festgestellt,
kann.
dass in religiösen Gemeinschaften die Angst vor dem Gericht Gottes meist auch als Mittel zur sozialen Kontrolle eingesetzt wird, um Menschen zu einem bestimmten Verhalten oder einer bestimmten Lebensweise zu bewegen.
Du musst gehorsam sein, Markus.
Genau.
Wenn du nicht gehorsam bist, wenn du nicht alles tust, was wir dir sagen, dann sollst du mal sehen. Dann ist
Aber
Gott böse auf dich.
es ist doch was ganz was anderes, wenn es aus mir selber herauskommt, dass ich sein will wie Jesus zum Beispiel und dann mich von ihm so verändern zu lassen, dass ich automatisch so reagiere.
Ja, es das heißt
Das
ja,
ist
da
also
ist
ein
nicht.
himmelweiter Unterschied. Das eine basiert auf Angst, auf Manipulation
Genau.
und das andere basiert ja letztendlich auf Liebe, auf Vertrauen.
Genau. Es das heißt an einer Bibelstelle, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr
Genau.
bewegt? Weißt du das nicht? Ja, und wir müssen sagen, sehr, sehr viele Leute wissen das wirklich nicht. Die sind so gehirngewaschen, auch religiös gehirngewaschen, dass sie diese Güte gar nicht wahrnehmen. Das ist ihnen, sie sind ja auch nicht berechtigt dafür. Sie haben es ja auch noch nicht geschafft. Sie sind noch nicht würdig genug.
Ja.
Sie versuchen ja diese Güte irgendwie mal zu erlangen, aber ehrlich gesagt, ist das ziemlich aussichtslos und sie schaffen das nicht und am Ende resignieren ja auch sehr viele Christen. Ja, die sind ziemlich resigniert, weil sie das Bewusstsein haben, ja,
Das
wir
schaffe ich
schaffen das
nie.
sowieso nie, ne? Also es
Chance.
ist aussichtslos, ja. Der Teufel hält ihnen ständig ihr Versagen vor Augen ja, und das ist er auch. Aber er hält ihnen nicht vor Augen, dass sie Kinder werden könnten.
Ja.
Kinder werden könnten einer höheren Aufsicht, einer anderen Vaterschaft, eines anderen Rechtssystems. Und in diesem ist alles in Güte. Ist alles gut. Alles gut. Und so wie wir Gott erleben, kommt er nie mit dem Hammer. Hab ich noch nie erlebt. Sondern er kommt immer mit dieser Güte. Ja? So, also er tröstet uns und er nährt unsere Seele, er stärkt uns, die Freude kann uns wiederkehren. Und dann sind wir zugänglich für Korrektur. Ja? Dann kann er uns zeigen, also hier an der Stelle, wenn du
Rate
so
ich dir,
weiter
das anders zu machen?
bist,
Ja.
rate ich dir, das anders zu machen. Und er kann uns auch zeigen, was auf lange Sicht passiert, wenn wir meinetwegen hier irgendeinen Bereich vernachlässigen. Die meisten Sünden sind ja Vernachlässigungen. Es sind ja nicht mal Tatsünden oder irgendwas Schreckliches tun, ja, sondern dass wir das Gute lassen.
Ja, genau.
Dass
Ich
wir die
würde.
Güte, nicht anwenden, weil wir davon selber so wenig haben. Aber wenn Gott uns seine Güte geben kann, wenn er uns seine Gerechtigkeit geben kann, dann können auch wir gerecht werden. Wenn er uns seinen Frieden geben kann, ja, dann können auch wir Friedenstifter sein. Dann ist das ja alles auch auf einmal ganz einfach, weil es ist ja nicht unseres. Es ist ja seins. Und das kommt zu uns und dann kommt es durch uns zu den anderen. Und so, aber die Quelle sind eben gar nicht mehr wir. Ne?
Er ist das lebendige
So,
Wasser.
und so kann es funktionieren, dass auch in der Welt sozusagen durch Christen, die aber wirklich in Christus sind, Recht wiederhergestellt werden kann, auf verblüffend einfache himmlische Art und Weise, weil der Himmel bringt ja auch immer gleich die Kraft mit, das auch umzusetzen. Weißt du, kriegst irgendein Urteil? Ja, hier siehst du, wir schreiben dir hier einen Satz auf, wie du dich jetzt dann ab jetzt verhalten sollst. Ja, dann mach mal, ne? Das ist ja, die Leute haben doch gar keine Kraft. Schon haben die Christen, wer hat denn die Kraft, sich zu benehmen? Also, verstehst du, selbst sich nur anständig zu benehmen, braucht ja auch Kraft. Ja, wer hat die aus sich selbst heraus? Ja, eine Zeit lang und oberflächlich und so tun, als ob. Da sind wir schon in der Heuchelei, nächste Sünde. Also,
Wollte
das
gerade
ist.
setzen, ja.
Vergiss es, ne? Es geht gar nicht, ne? Wo kommt die Kraft her, richtig zu sein? Wo kommt die Kraft her? Ja, die kommt von der Position, die Gott uns gegeben hat, bei sich. Die Position hat er auch mit Kraft versehen. Um das auch zu um das auch tun zu können. Ja. Und wenn wir dann auch Kraft haben, das Richtige zu tun, sind wir selig.
Ich würde an der Stelle noch ein bisschen tiefer einsteigen mit der Frage, wie stehen Gerechtigkeit, Gericht also im Verhältnis zur Gnade? Ich habe in meinem Seminar, in meinem Vortrag dann rausgearbeitet, dass Gott durchaus auch Menschen richtet, aber immer mit dem Ziel, sie zur Gnade und zur Umkehr zu bewegen, also mit seiner Gnade dann zur Umkehr zu bewegen. Und es gibt Fälle wie den Pharao von Ägypten, hat es nicht geklappt, der ist dann letztendlich mit seiner Armee abgesoffen, aber es gibt auch Beispiele. Das bekannteste Beispiel dürfte Paulus sein, wo er noch Saulus war und ihn das Licht Gottes dann getroffen hat, was ein Gericht ist, er ist ja blind geworden und er hat die Gnade Gottes angenommen und ist dann umgekehrt und wurde dann einer der ja, herausragenden Apostel überhaupt, von dem wir, was weiß ich, einen großen Teil des Neuen Testaments haben dann.
Ja, also da sehen wir, ne? Und Paulus ist sich dessen auch total bewusst, ne?
Ja.
Er sagt, in Wahrheit bin ich der Größte von allen Sündern, ne? Ich habe ja noch hier die Christen noch verfolgt und ins Gefängnis geschmissen und was weiß ich, welche umgebracht und so. Ne? Ich habe die Gemeinde verfolgt. Und dann sagt er, das ist alles, alles, was ich hier tue, ist aus der Gnade. Ne?
Ja.
Es ist alles die Gnade, nicht ich, sondern die Gnade, die mit mir ist. Ich habe mehr gearbeitet als ihr alle, aber nicht ich, sondern die Gnade, die durch mich wirkt, die mit mir ist. Also er hat das total verstanden, ne? Dass es alles nichts mit seiner eigenen Gerechtigkeit zu tun hat, die er als Pharisäer ja.
Da war das ja gut
hat.
Drin, ja.
Also er weiß genau, wie das ist, wenn man seine eigene Gerechtigkeit da heranzüchtet und dann noch zum Mörder wird und immer noch denkt, man sei gerecht. Also er wurde zum Mörder und hat gedacht, ja, das sind gute Morde.
Das gehört dazu eben zu dem Job.
Die Morde, die für Gott.
Ja, für Gott, die Morde.
Ja. Der will das. Ne? So, und das ist ein Dienst, ein Gottesdienst, dass ich die umbringe. Und das sehen wir in der ganzen Welt, diese irrige Meinung. Ne? So, ja, ich bin gerechtfertigt, irgendjemanden umzubringen. Ne? Du sollst zwar nicht töten, aber die doch. Weil, und dann wird sich das.
Die sind ja anderer Meinung wie ich. Ja.
Und so werden die Leute zu Mördern und halten sich immer noch für gerecht. Für total gerecht, für richtig. Ne? Muss so sein. Ich soll das tun.
Was für eine Verblendung, ja.
Ja, eine irrsinnige Verblendung. Paulus dann natürlich fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Ja. Er ist ein Mörder geworden. Er ist kein guter Mensch. Er ist kein gerechter Mensch. Er ist die Ausgeburt der Hölle. Er ist sowas von verkehrt. Ja.
Und das muss man hat es nicht mal gemerkt.
Und das muss man natürlich dann auch verkraften, wenn dann Gottes Licht einen trifft, dass man auf einmal zu sehen bekommt, was hat man sich nicht alles vorgemacht. Ne? Was hat man sich nicht alles vorgemacht, um sich selber für gut zu halten oder für richtig zu halten,
ja,
ohne es zu sein? Puh, ne? Also natürlich, wenn dieses Licht Gottes kommt, kommt die große Ernüchterung und wir müssen dadurch, durch diese Selbsterkenntnis, durch die negative Selbsterkenntnis, wir sind sowas von durch. Ja, wir sind sowas von Betrüger.
Ja.
Wir sind sowas von Mörder und Betrüger und Lügner und wir sind das alles wirklich, was da steht über die Menschen. Ja, sie sind alle Lügner, keiner redet die Wahrheit und wir denken uns, naja, ich vielleicht schon, ne? Naja, dann kommt raus, ja, aber auch nicht im Ansatz. Ne? Ja, dann kommt aber das Licht auf die andere Seite, das ist die Gnade, also hier ist dir Jesus gegeben worden, um dich an der Hand zu nehmen und jetzt mitzunehmen in diese Sohnschaft. Also Jesus ist der Sohn, er ist der Sohn Gottes. Er ist der Sohn der Menschen, er ist der Sohn Gottes. Und jetzt sagt Jesus, okay, ich nehme dich mit, ich mache dich zu einem Teil von mir selbst, ich nehme dich mit zum Vater, zu dem echten, also nicht dem mit dem Hammer, dem Kirchenvater, sondern ich nehme
dem
dich
Gerichtshammer.
Mit zu dem echten Vater und ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, niemand kommt zum Vater. Denn durch mich. Ja, und dann kriegen wir natürlich den Vater zu sehen, wie er dann wirklich ist. Und dann ist natürlich ja alles ganz anders. Da ist ja dann, er ist die Quelle des Lebens, er ist die Quelle, er ist Liebe, er ist das alles und von ihm fließt das alles. Und dann können wir das in uns aufnehmen, wie die vertrockneten Schwämme, und dann irgendwann fließt es dann auch aus und fließen wir über davon, ja. Wir leben gar nicht mehr im Mangel, dann wird uns alles hinzugefügt. Also dann erfüllt sich diese Bibelstelle, wenn wir nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit trachten, nicht unsere eigenen, sondern seiner, dann, die wir nur empfangen können, wenn wir ihm nahe kommen, wie Kinder eben nahe kommen und dann wirklich sich als Teil fühlen, sich identifizieren. Das ist ja mein Vater, das ist ja meine Familie, das ist ja mein Haus, das sind ja die Engel, ey, ich lerne die kennen und wir gehören alle zusammen und da kommt die große Einheit. Ja, dann werden wir auch anfangen, uns in der Welt eben ganz anders zu benehmen, aber nicht durch den Hammer, nicht durch Furcht, sondern durch Fülle. Wie
Das
schön.
ist der große Unterschied. Ja.
Absolut.
Du
Ne?
hast Johannes 14,5 zitiert: Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich gehe mal hier tiefer ein auf die Wahrheit. Du hast ja ein ganzes Buch darüber geschrieben. Über die
Stimmt.
Wahrheit ist auch im rechts oben da eingeblendet. Wie stehen Gerechtigkeit und Gericht und Wahrheit zueinander?
Ja, also ohne Wahrheit, ohne die Wahrheit zu kennen, kann man ja nicht richten. Also du kannst ja eine Situation nicht beurteilen, ob sie klein oder groß ist, wenn du die Fakten nicht kennst, wenn du die Hintergründe nicht kennst, wenn du die Zusammenhänge nicht kennst, wenn du nicht dabei gewesen bist und so weiter. Also ohne Wahrheit ist Gerechtigkeit ja gar nicht möglich. Ohne Wahrheit ist Gericht, kann Gericht nicht funktionieren. Es muss immer die Wahrheit aufspüren, die Wahrheit herausfinden. Und dafür gibt es dann auch in der Welt dann auch Leute richtig angestellt. Also die Wahrheit muss untersucht werden, die muss gefunden werden, da müssen Zeugen vielleicht gehört werden, um das alles von verschiedenen Seiten zu betrachten, um möglichst die Wahrheit möglichst gut rauszufinden, na, gut abzubilden jetzt in der Verhandlung. So, und das ist ja, wo es dann immer darum geht, ja, die Wahrheit zu klären, Licht in die Verhältnisse zu bringen, was ist da gelaufen? Und von daher ist die Wahrheit natürlich die Grundlage, ja. Also und deswegen ist auch etwas, was wir lernen bei Gott, er will uns knochenehrlich. Gott selbst ist total wahrhaftig. Er ist genau der, der er ist. Er macht uns nichts vor. Und er will, dass auch wir ganz echt sind, ganz authentisch, ganz wahr. Wir machen weder uns noch unserem Nächsten noch Gott irgendwas vor. Haben wir gar nicht mehr nötig. Aber das ist eine Revolution. Das
Oh
haben
ja.
wir religiöserseits natürlich nicht so gesehen, weil da wird geheuchelt, wird ja Gott doch wieder was vorgemacht. Sich selbst auch und dem Nächsten natürlich auch. Ne? Und natürlich, wenn Gottes Licht kommt, wenn die wirkliche Wahrheit kommt, kann das alles nicht bestehen, ne? Weil es ist alles nicht echt. Es ist nicht wahr. Deswegen tut die Wahrheit weh. Die Wahrheit tut auf der einen Seite wirklich weh, weil sie das ganze Getue wird eben aufgedeckt, ne? Und das wird alles irgendwie, kommt ans Licht, wie idiotisch das ist, ne? Und was wir da für ein Spiel betreiben, ne? Und dann kommt Gottes Wahrheit uns immer näher und die Menschen und dann denken dann, oh Gott, jetzt, was passiert, ne? Ich werde wirklich, ich werde aufgedeckt. Ich werde sichtbar, wie ich
Was
wirklich.
bleibt da noch von mir übrig?
Was bleibt dann noch von mir übrig? Genau. Deswegen meiden die Menschen das Licht. Die Bibel sagt, die meiden, die lieben die Finsternis mehr wie das Licht. Im Dunkeln kann man sich was vormachen, den anderen auch, aber wenn das Licht kommt, wenn die Wahrheit wirklich kommt, dann geschieht das Gericht wie von alleine, ne? Weil alles wird ja im Licht erkannt, wie es denn dann wirklich ist, ne? Und dann, ja, dann sehen ja alle, so verhält es sich wirklich, dann kann man damit umgehen, wie wirklich ist. Also man kann richtig damit umgehen. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt eine Katze habe und ich verstehe das nicht, dass das eine Katze ist und ich behandle die wie ein Kaninchen,
Oder wie ein Hund.
dann ist das nicht artgerecht. Es ist nicht artgerecht. Das heißt, ich behandle dieses Tier nicht richtig, weil ich nicht begreife, was das eigentlich für ein Tier ist. und was das bedeutet, ja. Aber wenn ich dann das sozusagen das ans Licht kommt, das ist ja gar kein Kaninchen, ist eine Katze. Und die Katzen muss man ganz anders behandeln. Dann kann ich mich korrigieren und dann kann ich natürlich sehen, ja, also wenn ich so weitermache, werde ich das Viech noch umbringen. Ne? Obwohl ich meine, ich mache alles richtig. Ne? Aber dann kommt raus, nee, du hast alles falsch gemacht. Das ist gar kein Kaninchen. Ne? Du musst mal begreifen, das ist eine Katze. Ne? Und so muss man es vorstellen, in diesem Gericht Gottes geht es um ganz einfache Sachen, vorwiegend um ganz einfache Sachen. Ne? Was ist eigentlich was wirklich? Ne? So, was geht auf deiner Arbeit wirklich vor sich? Was ist mit diesen Kollegen eigentlich wirklich los? Ne? Was ist mit dem Chef? Also so diese Dinge will Gott uns aufdecken, dass wir erkennen, wie die Dinge sich wirklich verhalten. Dann können wir ganz anders damit umgehen, nämlich gerecht.
Ja, wenn er,
Artgerecht zum Beispiel.
ja, also wenn Jesus uns seine Sicht auf die Menschen offenbart, da brauchen wir eine Offenbarung, die haben wir ja noch nicht, dann, wie du sagst, können wir ganz anders mit denen umgehen. Dann sehen wir ja das, was Gott in sie hineingelegt hat und nicht die Probleme, die sie nach außen verkörpern in irgendeiner Art und Weise.
Jetzt muss man natürlich sagen, Gott hat das Problem, dass natürlich es viele Menschen gibt, die sind ja so ungerecht, die sind gefährlich. So, die muss man eigentlich isolieren, die muss man eigentlich irgendwie gefangen setzen. Aber dabei geht es eigentlich nicht wirklich darum, die jetzt ins Gefängnis zu stecken, also ihnen irgendwie jetzt was Schreckliches anzutun, sondern sie sind so gefährlich für ihre Umgebung, so gefährlich für andere. So toxisch, so giftig, so negativ, ja, dass man sie auch isolieren muss, um die anderen zu schützen. Und das ist ja logisch. Aber auch da kommen dann auch krasse Bibelstellen her, dass Gott sagt, also diese Leute, kann man nicht gewähren lassen. Die muss man irgendwo gefangen nehmen und die muss man irgendwo hinschaffen, sobald, weil das so. Und das klingt dann in unseren Ohren natürlich, oh je, oh je, hier ist der Hammer, ne, und der böse Richter, aber es geht auch bei diesen Leuten nicht um den Hammer, sondern nur, dass so Menschen und Institutionen, man muss Sachen voneinander separieren in der Welt, weil die sind so gefährlich, die sind so giftig. Eine ganze Gemeinde kann ja durch einen verdorben werden, ja. Einen,
Das war der Sauerteig.
genau. Und ich habe das in der Gemeinde auch erlebt. Ich habe dann gesehen, ein paar Leute reden so negativ über die Gemeinde, die lästern eigentlich über die Gemeinde die ganze Zeit. Und natürlich haben die das anscheinend ja nicht irgendwie kapiert, ja, dass das ein No-Go ist. Dass das ja antigöttlich ist, antimenschlich, völlig verkehrt. Ihnen hat das gut getan, so richtig vom Leder zu ziehen und da abzulästern über die anderen, haben die sich gut bei gefühlt, ne? Bekehrte Christen.
Ja, was sagt das über ihre Identität aus, ne?
Ja, bekehrte Christen. Und ich wusste, und Gott hat mir auch gesagt, das ist das Ende der Gemeinde. Das vergiftet die ganze Gemeinde. Dieses Gerede ist Gift, ist das reine Gift, ne? Und an sich muss man diese Leute eigentlich zum Schweigen bringen. Ja, wie denn? Ne? Also da kommen wir dann auch an so Punkte ran. Ne? Ja, wie kann man jemanden eigentlich zum Schweigen bringen? Wie kann man die Worte neutralisieren, die Giftpfeile sind? Wie kann man Quarantäne? Also das sind dann Fragen, die
Ja.
natürlich auch Leute wie dich, die also ganz viel mit Gericht sich beschäftigen, dann auch natürlich sich stellen die Frage, wie geht das dann, ja? Wie geht man dann damit um, ja? Weil es gibt das und überall gibt es das und der Teufel schleust ja überall ganz giftige Leute ein, okkulte,
Seine Agenten,
böse,
ja.
krasse Leute ein, die einen Haufen Dämonen noch im Gepäck haben, um irgendwie alles zu verfinstern und ja. Und wie bringen die, wie kann das Licht, wie setzen wir das Licht gegen sowas durch? Wie kämpfen wir mit solchen Mächten und Gewalten? Das ist nochmal ein Thema für sich, ne? Dass wir da so einen Konflikt haben mit denen und wir haben die Waffen des Lichts. Interessant wieder, des Lichts. So,
Licht als Waffe.
und die Wahrheit ist Teil der Rüstung, ne? Und die Gerechtigkeit ist ein Teil der Rüstung. die wir anlegen sollen, um jetzt auch gegen solche Kaliber irgendwie anzukommen, die also auch noch, ja, auch noch dafür sorgen, dass das Licht zu sehr vielen Menschen gar nicht erst kommen kann. Ja. Die kommen ja, das erreicht die gar nicht. Ne. Aber das wissen die ja nicht. Und, oh, also das ist schon sowas. Und deswegen ist ja auch meine Meinung, Leute, wenn ihr da ins Gericht wollt und in die Gerichtshöfe des Himmels und so, naja, seid auch ein bisschen, ne, vorsichtig und fragt mal Gott, wo stehen wir eigentlich? Sind wir hier Besucher oder sind wir, wo ist unser Platz in diesem Gericht? Vielleicht gar nicht, ne? Also vielleicht müssen wir erst mal lernen, dass wir leben sollen oder dass wir eigentlich Kinder sein sollen. Vielleicht ist das Gericht noch nicht so unser, also mit Gericht zu arbeiten ist voraussichtlich für sehr viele gar nicht das Thema, ne? Aber die wollen auch mal, ne?
Also ich stelle ja ganz klar heraus, ins Gericht kann ich nur aufgrund des vergossenen Blutes von Jesus Christus und aufgrund seiner Gerechtigkeit und garantiert nicht aufgrund meiner Gerechtigkeit. Das funktioniert überhaupt nicht. Das himmlische Gericht interessiert meine Gerechtigkeit überhaupt nicht, in keinster Art und Weise, sondern nur die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Die ist da interessant. Und dann kann ich meinen Fall vortragen. Und dann habe ich auch in meinem Seminar ganz klar gesagt, also es gibt durchaus auch Hinweise, wo dann eben kein Urteil kommt oder ein negatives Urteil kommen kann. Ich muss eben solche Sachen beachten und vielleicht auch erstmal mit dem Heiligen Geist zusammen als meinen Berater und Beistand, als meinen Coach, dann erstmal mich selber prüfen, ob ich denn überhaupt schon dafür bereit bin, diesen Weg zu gehen.
Ja, und das ist eben sehr wichtig, ne? Weil wie gesagt, wir haben ja gesehen, in den letzten Jahren ist dieses Thema mit den Gerichtshöfen irgendwie mehr in die Breite gekommen und mehr Leute beschäftigen sich mit sowas und haben sich Predigten darüber angehört und natürlich die Unmündigen sind davon besonders fasziniert und haben die Idee, ja, da gehe ich auch mal hin, würde ich auch jetzt mal machen und tun und dabei sein und so. Und aber gerade auch für so Gericht und dieses Verständnis, dieses tiefe, wirkliche Verständnis von eigener Gerechtigkeit im Gegensatz zur Jesu Gerechtigkeit, der gegebenen, der Gnadengerechtigkeit,
Der zugesprochenen Gerechtigkeit, ja.
der zugesprochenen Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, an der ich durch Gnade teilhaben darf, von der teilhaben kann. Also da ja, können wir uns nur wünschen, dass das wirklich ein Predigtthema ist und die Lehrer in der Gemeinde über sowas reden, weil sonst haben wir dann einen Haufen Kinder, die da im Gericht rumspringen und ja, die da gar nichts verloren haben. Ne?
Ich hatte ja mal die Vision, beziehungsweise ich sollte dann entsprechend beten, in einem, sagen wir mal, normalen Gericht. Also ich war wegen einer Erbschaftsangelegenheit im Gericht und da war eine Eingangskontrolle. Das heißt, da wurde ich auf Waffen untersucht und ob ich
Ja.
überhaupt eine Vorladung habe, ins Gericht zu gehen, die hatte ich dabei. Und dann konnte ich so durch so ein Drehkreuz gehen und war dann im Gericht drinnen. Und dann sagte Jesus zu mir, ja, bitte mal darum, dass auch so eine Einlasskontrolle vor dem Gericht stattfindet, damit nicht unreife Christen da reingehen und sich selber schaden.
Genau.
Das habe ich dann natürlich gemacht, weil das soll ja uns dienen und nicht zu unserem Schaden sein.
Ja. Ja, also da ist unheimlich viel noch zu tun, um das also klarzustellen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt so darüber reden, dann sehen wir ja, es ist das ABC, es ist die totale Grundlage, ne?
Ja.
Es geht ja um Wahrheit, es geht um Gerechtigkeit, es geht um die absolut fundamentalen Dinge. Das sind ja keine Spezialitäten
Nein.
oder so, ja, dass man denkt, naja, das sind ja hier so
Randthemen.
Spooky-Themen, ne, genau, da ist auch nicht so wichtig, so wichtig ist das nicht. Ja, aber das ist eben schon so wichtig. Und tausende, ganze Gemeinden, die wollen ja gleichzeitig die eigene Gerechtigkeit oder diese Gesetzes, also die aus dem Gesetz
Ja.
und die aus der Gnade, die wollen ja beides, ne?
Es geht aber nicht.
Weil sie
Ja.
das nicht unterscheiden können, ja, so, und dann versuchen sie ja dem gerecht, dieser Sündengerechtigkeit gerecht zu werden und dann auch noch Gottes oder der Gnadengerechtigkeit gerecht zu werden. Und sie reduzieren die Gnade auf die Vergebung der Sünden. Das ist ja auch der Punkt. Also sie haben nicht, sie verstehen nicht, dass die Gnade sie ja hineinbringt in die Gerechtigkeit Gottes. Sie werden, steht nicht an einer Stelle, wir werden die Gerechtigkeit Gottes. Ja, also sowas, wir werden das auch noch.
Ja.
Also da kann man mal sehen, wie weit die Gnade geht. Ja, also wir werden das, ja, also wir werden so. Wir wissen nicht nur was drüber, wir werden so. Aber wenn die Leute jetzt bei dieser Sündenvergebung nur stehen bleiben und dann das reicht ihnen, damit sie in den Himmel kommen, das ist natürlich eine grausame Verkürzung dieser Gnade, die ja viel, viel mehr beinhaltet als allein die Vergebung der Sünden.
Ja.
Das ist ja wieder wie eine Drehtür. Also die Vergebung der Sünden ist auch wie so eine Drehtüre. Ja, du könntest jetzt durch diese Vergebung hineingehen in das Reich Gottes, unter anderem auch in seine Gerechtigkeit. Ja, aber wenn du da immer nur in diesem Drehding bleibst, ja, und dich immer nur um die Sünde und die Vergebung
Dann wird er
drehst,
schwindlig.
Dann wirst du irgendwann, genau, kriegst du Drehschwindel, und da scheinen ja viele Christen drin zu hängen in diesem Drehschwindel. Und da geht es immer nur um die Vergebung der Sünden, und aber nie, es geht nie weiter. Und das ist ja traurig, ne? Also das ist wirklich ja eine Tragödie, würden wir sagen. Das ist ja eine Katastrophe.
Ja.
Sie bleiben irgendwie in der Türe sozusagen stehen, auf der Schwelle. So, jetzt Jesus hat die Türe aufgemacht, ja, da stehen sie auf der Schwelle, aber sie gehen nicht durch, ne? Und das ist ja, tja, Jesus ruft sie, komm, komm, komm weiter, komm doch, komm, komm herein, ne? Geh weiter, mach mal noch einen Schritt, und so, komm doch tiefer hinein in die Gnade. Das sind auch deine Bücher mit diesem komm höher herauf, ja, du kannst noch, schon noch höher heraufkommen.
Allerdings.
Das ist noch nicht fertig, ja, da geht noch mehr, ne? Und viele Christen sind völlig fertig damit, ja, die Sünden sind vergeben, ich habe begriffen, worum es geht, nämlich die Sündenvergebung, und ja, und das war's, ne, und dann hoffentlich komme ich dann nach meinem unseligen Ableben in den seligen Himmel, ne.
Deswegen ermutigen wir euch, die ihr zuschaut, selber mit dem Heiligen Geist zusammen in der Bibel zu lesen und euch mal so ein Thema auch zu erarbeiten. Es geht relativ einfach heutzutage. Nimm deine Bibel-App, gebe ein Gerechtigkeit, und du wirst feststellen, oh, das sind ja sehr viele Sachen, was über Gerechtigkeit da drin steht. Und dann, aber bitte mit dem Heiligen Geist, der dich das lehrt und der das erklärt, erarbeite dir das doch mal selber. Genauso wie wir das gemacht haben. Also ich habe jetzt, indem ich die Seminare gemacht habe, noch viel, viel mehr über Gerechtigkeit gelernt wie davor.
Ja, so ist das. Ihr könnt natürlich auch diese Seminare besuchen von Markus, die er da hält, und könnt da hingehen. Und das ist ja, ne, man muss über die Sachen reden, so wie wir jetzt darüber reden. Und durch das darüber reden kommt man den Dingen schnell näher. Und das wird auch dann von so einem komplizierten Thema, wird es dann auch wieder einfacher, dass wir erkennen, ja, das ist ja eine, das sind ja die Grundlagen des Lebens irgendwie, ne? So, wir haben jeden Tag, haben wir damit zu tun, das ist immer, das Gericht ist immer on, ne? Deswegen ist auch Gottes Gericht ist immer aktiv, immer.
Ja.
Das, und dieses jüngste, dieses letzte Gericht, da geht es dann um eine finale, endgültige, letzte Klarstellung und Wiederherstellung von allem. Ja, so von der ganzen Geschichte. Also da wird die Welt in ihrer Sünde, in ihrer Trennung von Gott, wird ganz beendet. Dann kommt das große Gericht, in dem von A bis Z alles durchgeklärt wird, was jetzt die Welt in ihrem Wahn, sie könne auch selber sein wie Gott, was sie da so alles veranstaltet hat. Deswegen wird das ein ganz schönes Kaliber sein, ja, dieses Gericht. Da heißt es dann, da werden die Bücher alle geholt, und dann wird alles alle aufgeschlagen. Und das ist dann ein riesen Prozess.
Allerdings. Und warum? Damit Jesus dann alles neu machen kann.
Genau.
Das ist die Absicht Gottes dahinter.
Genau.
Okay, das war's dann. Vielen Dank für das Interview. Noch ein kleiner Hinweis zum Abschluss. Rechts über uns seht ihr die beiden Bücher von Frank, die zu dem heute behandelten Thema eigentlich ganz gut passen. Das eine ist Ein Turm bis zum Himmel, Der Geist von Babylon, damals und heute. Und das zweite, Das Geheimnis der Wahrheit, ganz neu rausgekommen, Vom Schein zum Sein. Und auf der linken Seite dann meine zwei Bücher, schon erwähnt, Komm höher herauf. Darunter die Adressen der Webseite und des Telegram-Kanals von mir und von Frank, wo ihr weitere Infos bekommen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.